بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, liebe Geschwister, also heute wollen wir inshallah zwei Kapitel behandeln. Weiter willkommen inshallah. Das erste Kapitel ist Al-Dhikru Ba'd As-Salah, das heißt die Adhkar, die man nach dem Gebet sagt, nach dem rituellen Gebet As-Salah. Und danach fangen wir mit dem neuen Kapitel an, und zwar die freiwilligen Gebete. Fangen wir an mit Al-Dhikr Ba'd As-Salah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: Ya ayyuha alladhina amanu, wo die ihr glaubt, udhkuru Allah dhikran kathira, gedenkt Allahs viel. Gedenkt Allahs viel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehr als einer Stelle erwähnt, dass man nach dem Gebet besonders viele Adhkar sprechen soll. Er sagte subhanahu wa ta'ala, hört man noch was? Weg. Ich glaube. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehr als einer Stelle im Koran das Dhikr nach dem Gebet, und das Dhikr bedeutet das Gedenken Allahs, irgendeine Form des Gedenken Allahs. Er hat dieses Gedenken erwähnt in mehr als einer Stelle nach dem Salah. Er sagte subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Wenn ihr euer Gebet dann beendet habt, dann gedenkt Allahs im Stehen, im Sitzen und auf der Seite liegend. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Er sagte, wenn ihr euer Gebet dann beendet habt, geht um das Jumu'ah-Gebet, dann verbreitet euch wieder, verteilt euch wieder auf der Erde und strebt nach einer Huld von Allah oder nach der Huld Allahs oder von der Huld Allahs und gedenkt Allahs viel, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Und somit wissen wir, dass das mit dem Salah, mit Assalamu alaikum wa rahmatullah, ist unsere Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber oder unser Gottesdienst Allah gegenüber nicht zu Ende, denn wir beten Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur diesen fünf Gebeten an, sondern das Leben eines Muslims, das gesamte Leben eines Muslims, widmet er Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala nach dem Siyam von Ramadan uns angeordnet, ihn seiner viel zu gedenken. Er sagte subhanahu wa ta'ala, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Er sagte subhanahu wa ta'ala, auf dass ihr die Anzahl vollendet und ihr Allah als den größten Lob preist, dass er euch recht geleitet hat und auf dass ihr dankbar seid. Und er sagte subhanahu wa ta'ala dasselbe nach der Hajj. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Wenn ihr also eure gottesdienstlichen Handlungen der Hajj vollendet habt, dann gedenkt Allahs genauso, wie ihr eurer Väter gedenkt oder mit noch stärkerem Gedenken. Und Allah weiß am besten Bescheid, aber eine Weisheit, die die Gelehrten erwähnen, warum man Allahs gedenkt nach einer Ibadah, ist, weil man den Gottesdienst nicht auf die vollkommenste Art und Weise meistens macht. Man macht irgendwie, ist man beim Gebet besonders, ist man mal nicht aufmerksam, oder beim Hajj macht man Dinge, die man nicht tun darf oder ähnliches. Und damit dieser Mangel ausgeglichen wird, gedenken wir Allahs danach. Und besonders beim Salah sagen wir ja auch, danach ist der Istighfar und bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Und damit der Diener nicht denkt, dass er jetzt seine Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala ist jetzt abgeschlossen und jetzt kann er machen, was er will. Nein, die Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala wird bestehen auch noch nach dem Gebet. Ja. Denn es gibt Menschen, für die ist der Islam besteht nur aus dem Gebet. Ja, die machen die fünf Gebete und dann denken sie, Alhamdulillah, also mir geht es gut und meine Beziehung zu Allah ist perfekt. Ja, aber sie machen leider andere Sachen, die natürlich dem widersprechen. Und bei manchen Leuten, wenn man sie sieht, was für einen, auf Deutsch kann man wirklich sagen, ekelhaften Charakter sie an den Tag legen, da denkt man, subhanallah, was hat er von seinem Gebet, von diesen fünf Gebeten, wenn er betet und dann den Menschen schlecht behandelt. Ja. Auch wenn er in der Moschee fünfmal pro Tag ist. Davon haben wir leider genug Beispiele. Im Gegenteil, manchmal solche Leute, die sich immer in der Moschee aufhalten und dann, wenn sie außerhalb der Moschee sind, mit Muslimen oder nicht Muslimen schlecht umgehen, dann sind sie meistens das schlechteste Beispiel für die Muslime. Das schlechteste überhaupt. Jetzt, der Dhikr nach dem Pflichtgebet muss gemacht werden auf die Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, ja. Und nicht auf irgendeine verbotene Art, wenn das wäre eine Bid'ah. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit dem Sahaba täglich 5 Gebete verrichtet, über Jahre hinweg. Und dadurch wissen wir, was er nach dem Salah gemacht hat. Was überliefert ist, tun wir. Und was davon nicht überliefert ist, das lassen wir mal schön beiseite. Zum Beispiel ist überliefert worden, und was wir jetzt erwähnen, ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es mag sein, es gibt auch andere Adkar. Aber zu den bekanntesten gehören mit Sicherheit die folgenden. Und zwar ist überliefert über Thauban radiallahu anhu bei Sahih Muslim. Er sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Wenn er sein Gebet beendet hat, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann hat er dreimal Istighfar gemacht. Und gemeint ist, dass er dreimal gesagt hat, Astaghfirullah, Astaghfirullah und Astaghfirullah. Das waren schon dreimal. Ich bitte Allah um Vergebung, ich bitte Allah um Vergebung und ich bitte Allah um Vergebung. Und wir werden jetzt nicht jeden Dicker, den ich erwähne, übersetzen, sondern Alhamdulillah, das kann man nachschlagen in Hisn al-Muslim oder eventuell anderen Büchern. Die Zeit sparen wir uns. Aber die Adkar kann man trotzdem auswendig lernen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam auch gesagt, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ja? Diese Sache ist überliefert worden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Frage, wenn er das gemacht hat nach dem Gebet, wenn er nach dem Salam, assalamu alaikum rahmatullah, assalamu alaikum rahmatullah, und dann sagte er, solange er noch in Richtung Qibla geschaut hat, hat er noch gesagt, Astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wa ikram. Und dann hat er sich umgedreht und andere Adhkar aufgesagt. Wenn das über ihn so überliefert ist, heißt es dann, dass der Muadhin das gemacht hat? Nein. Heißt es dann, dass der, der die Iqama gemacht hat, das gemacht hat? Nein, weil manchmal macht eine Adhan, andere Iqama, kann ja sein. Heißt es da, dass das nur der Imam gemacht hat? Nein. Das heißt, jeder, wenn überhaupt, dann hat es der Imam gemacht. Das ist Nummer eins. Und das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, dann müssen wir das auch machen. Ja? Also wenn wir schon so oberflächlich wären, so ein Hadith nur oberflächlich zu folgen, dann würde nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam das machen, der Imam, und die anderen nicht. Ja? Aber dass nur der Muadhin macht und die anderen hören zu, oder etwas, das hat überhaupt nichts mit der Sunna des Propheten zu tun, überhaupt gar nichts. Ja? Sondern diese Adkar, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, die hat er gesagt, damit wir sie nachmachen, das ist doch klar. Er sagt doch sallallahu alaihi wa sallam, dass wir die gottesdienstlichen Handlungen von ihm übernehmen sollen. Ja? Er sagt es vor, damit wir es eben nachsagen. Also diese Adkar sagt jeder einzelne Betende, der Imam als auch der Ma'mum. Des Weiteren ist überliefert worden in As-Sahihain, über Al-Mughira ibn Shu'ba, radiallahu anhu arda, er sagte, kana idha faragha min as-salati qal, wenn er mit dem Gebet zu Ende war, fertig war, hat er folgendes gesagt, la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana't, wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Okay, dieses Hadith, wie gesagt, kann man nachschlagen und auswendig lernen. Auf jeden Fall ist dieser Hadith bei Bukhari, bei Muslim, wie erwähnt. Dann sagte Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhumah, er sagte, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, nach jedem Salah diese folgenden Worte gesagt hat. Kanu yuhallilu dubura kulli salatin hina yusallim bihaula. Also nach dem Salam, er sagt, so heißt es im Hadith, ja? Nach dem Assalamu alaikum wasallam, sagt er, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Und warum lag meine Betonung besonders im Hadith darauf, dass er es nach dem Salam gesagt hat? Ja? Weil eben alle diese Adkar, alle in diesem Hadith hinweisen und auch in anderen, heißt es tatsächlich, in manchen Hadith heißt es ausdrücklich, nach dem Fardgebet hat er das und das und das gesagt. Das heißt, er hat nicht erst nach dem Fardgebet die Sunna gebetet und danach diese Adkar aufgesagt, dann hat er genau die Reihenfolge umgedreht. Sondern er hat sie direkt nach dem Salam vom Fardgebet hat er diese Adkar aufgesagt. Ebenso ist überliefert worden, im Hadith von Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu arda, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach jedem Fajr-Gebet gesagt hat, während seine Knie noch gebeugt waren. Also während er noch saß in der Stellung des Gebetes oder sich schon umgedreht hat, kann beides sein, wallahu a'lam. Auf jeden Fall, während seine Knie noch angewinkelt waren, seine Beine angewinkelt waren. وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمْ. Noch bevor er geredet hat mit irgendetwas, also mit den Menschen oder so. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und zwar hat er das 10-mal gesagt, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wer das sagt, also er sagte, wer nach jedem Fajr-Gebet, während seine Beine noch angewickelt sind, 10-mal sagt, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, er wird 10 Rangstufen erhöht. Ihm werden 10 gute Taten niedergeschrieben und ihm werden 10 schlechte Taten ausradiert, weggewischt. Und er wird, erhöht, haben wir gesagt, und den ganzen Tag lang wird er vom Shaitan geschützt sein. Ja? Oder er wird von jedem Übel geschützt sein. In einer Überlieferung heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala sendet zu ihm Schützer, also Engel, die ihn beschützen vor jeder üblen Sache und vor dem Shaitan. Und an diesem Tag wird er also geschützt sein wird er keine Sünde inshallah begehen, inshallah, besonders nicht Ashirk, wie man eine Art, wie man das über den Hadith übersetzen könnte, wallahu a'lam. Und dieser Hadith ist Hassan, der ist bei Tirmidhi. Und ebenso ist überliefert worden bei Tirmidhi auch Hassan über Ammar radiallahu anhu, dass er diesen Dua gesagt hat, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shayin qadir. Und zwar nach dem Maghrib-Gebet. Also wissen wir, nach dem Fajr-Gebet und nach dem Maghrib-Gebet sagen wir diesen Hadith 10-mal. Dann gibt es eine Überlieferung, in dem es heißt, dass man nach dem Maghrib und nach dem Fajr-Gebet sagt, Rabbi ajirni minan nar, o mein Herr, errette mich vor dem Feuer. Und dieser Hadith ist daif, falls manche Leute ihn gehört haben. Hadith über Ahmad, über Abu Dawud, al-Nasai und über Ibn Majah. Und der Hadith ist trotzdem daif, wie Sheikh al-Albani gesagt hat. Ja. Danach ist überliefert worden, liebe Geschwister, dass man nach jedem Fard-Gebet sagt man 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah und 33 Mal Allahu Akbar, und dann sagt man zur Vervollständigung der 100 La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Und das ist, weil Imam Muslim rahimahullah über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam überliefert hat, dass er gesagt hat, wer nach jedem Gebet 33 Mal Subhanallah sagt, 33 Mal Alhamdulillah sagt, 33 Mal Allahu Akbar sagt, die sind 99, und wer dann zu 100. sagt, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, ihm werden seine Sünden oder seine Verfehlungen vergeben, selbst wenn sie so viele wären wie der Schaum des Meeres. Das ist eine Art. Eine andere Art ist es zu sagen, Subhanallah 33 Mal, Alhamdulillah 33 Mal, und dann Allahu Akbar 34 Mal. Und eine andere Art ist auch zu sagen, Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar. Und das 33 Mal. Und dann zum 100. Mal, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ja. Danach, nach diesen Azkar, liest man Koran. Und zwar, was liest man vom Koran? Man liest nach jedem Fard-Gebet Ayat al-Kursi. Der 255. Vers von Surat al-Baqarah. Und man liest ebenso danach Qul huwallahu ahad und Qul a'udhu bi rabbil falaq und Qul a'udhu bi rabbin nas. Ja. Und zwar, die Begründung dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, wer Ayat al-Kursi nach jedem Gebet liest, so wird ihn nichts vom Paradies abhalten außer dem Tod. Und das heißt, in der Erklärung, dass, weil der Tod, der muss sein, jeder Mensch muss sterben, also es gibt nichts, was ihn abhalten wird, außer also nach dem Tod wird er inshallah ins Paradies eingelassen, also Yawm al-Qiyamah inshallah. Und ebenso heißt es in einer Überlieferung, wer das also gesagt hat, Ayatul Kursi nach jedem Salah, der ist dann im Schutze Allahs bis zum kommenden Gebet. Und in der Sunan ist ebenfalls überliefert über Uqba ibn Amr radiallahu anhu, er sagte: Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidhatayn dubura kulli Salah. Er hat mir geantwortet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mir angeordnet, die Mu'awwidhatayn, also Qul a'udhu bi Rabbil Falaq und Qul a'udhu bi Rabbin Nas, nach jedem Gebet zu lesen. Ja? Und diese Azkar weisen darauf hin, dass man sie nach jedem Pflichtgebet, also nach jedem Fardgebet von den fünf Gebeten sagt. Und weil man dafür sehr viel Belohnung, bekommt, soll man sie auf jeden Fall nicht weglassen. Ja? Weil wenn einem dann die Sünden alle vergeben werden, oder einem 10 Sünden vergeben werden, 10 Taten niedergeschrieben werden und man um 10 Rangstufen erhöht wird, all dies fünfmal pro Tag, als wäre der Muslim tatsächlich immer gereinigt von seinen Fehlern, die er macht. Ja. Also, noch einmal sagen wir, dass die Art und Weise, wie wir die Adkar sprechen, das sind ganz normale Gottesdienste, ganz normale Ibadat und müssen deswegen gemacht werden, wie jede andere Ibadat auch. Beim Salah würde kein Mensch auf die Idee kommen und irgendwie neue Bewegungen darin machen und eine neue Anordnung machen. Der Imam liest nicht mehr die Fatiha, sondern was anderes. Oder der Imam sagt nicht mehr die Fatiha auf, sondern Muadzin oder sowas. Ja? Und wieso danach den Adkar? Die Adkar machen wir neue Sachen darin. Also es gibt überhaupt keinen Grund. Ja? Das beides sind Ibadat. Und Ibadat sind Tawqifiyah. Das heißt, Tawqifiyah bedeutet, sie sind fest vorgeschrieben. Wir dürfen nichts an ihnen ändern. Ja? Das ist ja klar. Deswegen ist ja der Prophet Salam auch gekommen. Also, wenn wir wollten, könnten wir die Adria noch einmal aufsagen. Brauchen wir aber nicht. Sagen Folgendes. Al-Adkar, also auch eine Bid'a, die sich eingeschlichen hat bei vielen Muslimen, ist, dass sie manche Adkar nach dem Salah-Gebet in Gemeinschaft aufsagen. In Gemeinschaft aufsagen, indem einer was vorsagt und dann sagen es alle nach, zum Beispiel. Ja? All diese Sachen, dafür braucht man einen Beweis. Und wenn man dafür keinen Beweis hat, dann ist man hat man keine Grundlage. Ja, hat man keine Grundlage. Und wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala dann gefragt wird, warum machst du das und das, dann hat man darauf kein Argument, hat man darauf keine Antwort. Ja. Also soll man es lieber verlassen und sich lieber an das buchstäblich halten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Dann des Weiteren soll man nach manchen Gelehrten den Dhikr laut sagen, nach dem Salah. Und nach manchen Gelehrten leise sagen, gibt es zwei Ansichten, und man kann sich eine davon aussuchen. Und laut ist eben gemeint, dass also die nebenan Leute es hören können. Ja? Weil es gibt einen Hadith, in dem es heißt, dass die Leute schon gewusst haben, dass das Gebet fertig war, dadurch, dass die Leute Dhikr gemacht haben. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Leute daraus direkt verstehen in Gemeinschaft. Das muss wohl nicht sein. Okay? Aber das verstehen sie so, warum? Weil, wenn du an diese Bid'a gewohnt bist, ja, und du auch dann noch davon überzeugt bist, dann natürlich, wenn du ein Hadith liest, der indirekt darauf hinweist, auf was du machst, dann ist es für dich schon dein Beleg. Automatisch. Die Leute sind so. Auf jeden Fall, aus diesem Hadith haben manche Gelehrte entnommen, dass man den Dhikr laut sagt nach dem Salah. Und andere haben gesagt, nein, das ist nur, weil jeder, ich sage das jetzt im positiven Sinne, ja, nicht falsch verstehen, im positiven Sinne, jeder murmelt, also leise vor sich hin redet, ja, und dadurch wird es insgesamt lauter. So haben manche Leute gesagt. Ja. Mit dem man sagt, Allah weiß am besten Bescheid. Aber was überhaupt nicht geht, ist, dass manche Leute Koran lesen oder im Salah Sachen aufsagen oder nach dem Salah Dhikr aufsagen und dabei keinen Ton rausbringen. Ja, der Ton, du musst irgendeinen Ton rausbringen. Ja. Ich habe nicht gesagt, der Nachbar muss es hören, und wir sagen nicht einmal, wie viele Gelehrte sagen, du musst es selbst hören, sagen wir auch nicht. Ja, weil entweder du bist taub, kannst es gar nicht hören, aber das meinen sie natürlich nicht, die meinen natürlich den gesunden Menschen. Aber angenommen, es gibt Geräusche, muss ich deswegen lauter werden, damit ich mich... Nein, wir sagen Hauptsache, es kommt Geräusche raus, weil sonst wäre es nur ein Lippenbewegen. Und ein Lippenbewegen allein, das ist also kein Aussprechen. Ja. Dann, ich habe gesagt, noch einmal, also es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch bestimmt nur andere Adkare, die man aufsagen kann, ja, also die man nachschlagen kann. Ja. Dann soll man, wenn man zählen will, zum Beispiel Subhanallah 33 Mal sagen und so, soll man es mit den Fingern zählen. Ja? Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man zählt es, und zwar mit der rechten Hand hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gezählt. Mit der rechten Hand hat er diese Tasbih und Takbir und Tahlil gezählt. Und zwar entweder man zählt mit den Fingerspitzen, also 1, 2, 3, 4 und mit den Fingerspitzen, dann hätte jede Hand 5. Und was auch in Ordnung ist, wenn man mit den Fingern, mit den Fingergliedern zählt. Ja? Was nämlich darauf, worauf der Hadith eigentlich hinweist, Al-Anamil, weist auf die Fingerspitzen oder die Fingergelenke. Entschuldigung, Fingergelenke hin. Ja? Bitte mach sein. Dann gibt es eine Meinung verschiedener Gelehrten, darf man As-Subha benutzen. Subha, diese Kette, die aus in der Regel 33 Steinen besteht, ja, gibt auch größere Versionen davon, aber 33 Steine, meistens sind Steine klein, ich habe auch schon, mashallah, riesen Brocken gesehen, und diese Subha gibt es meinungsweise unter Gelehrten, darf man sie benutzen, darf man sie nicht benutzen. Wenn man sie benutzt und glaubt, dass eine Sunna ist, ist eine Bid'a, zweifellos, aber, und auch wenn man sie nicht benutzt, und nicht glaubt, dass eine Sunna ist, dann gibt es meinungsweise, wir sagen, die richtigere Ansicht ist, wie mehr als ein Gelehrter gesagt hat, dass es auch eine Bid'a ist, dass man mit der Subha das Bi'a zählt. Und der Grund ist ganz einfach, weil das eine Neuerung ist und es damals nicht gegeben hat, Nummer eins. Und Nummer zwei, es ist immer gefährlich, wenn man etwas Neues macht in der Religion, was man damals auch hätte machen können. Ja, das ist immer so ein Maßstab. Also es gibt etwas in der Religion, das man Istihsan. Manche Leute sagen, oder Astaghfirullah, in diesem Fall meine ich Al-Masalih Al-Mursala. Al-Masalih Al-Mursala, damit meinen die Gelehrten neue Dinge, die sich als sinnvoll erweisen in der Religion. Neue Dinge in der Religion, die sich als sinnvoll erweisen. Diese Dinge kann es geben. Wie zum Beispiel, ein Beispiel sind die Mikrofone. Ja? Dadurch, das hat noch kein Gelehrter als eine Bid'a bezeichnet. Ja? Warum? Weil solche Masalih Mursala, die also Vorteile haben, Nutzen erbringen in der Religion, die dürfen gemacht werden in der Religion unter zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass es nicht einer Sunna widerspricht. Oder natürlich dem Koran widerspricht. Ich meine, dem Islam irgendwie widerspricht. Ja? Die zweite Voraussetzung ist, dass diese neue Sache, dass man sie nicht hätte damals auch schon machen können. Wenn man sie damals hätte auch schon machen können, dann fragen wir, warum haben sie es damals nicht gemacht? Wahrscheinlich, weil es nicht zum Islam gehört. Also solche Ketten mit Steinen drin, hätte man damals auch machen können, zweifellos. Und deswegen, weil es damals nicht der Fall ist, die richtigere Ansicht. Und es gibt große Gelehrte, die gesagt haben, dass es in Ordnung ist. Wie Sheikh Fawzan selbst und andere haben gesagt, man darf Tasbih machen mit Subha. Aber ehrlich gesagt, die Ansicht von Sheikh Al-Albani in dieser Ansicht ist richtiger. Weil diese, wenn wir diesen Grundsatz auch anwenden, es hat es damals nicht gegeben. Sie hätten es machen können. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch noch mit der Hand das gemacht. Also ist das Mindeste ist, was wir sagen, wieso benutzt du nicht deine Hand, wenn du deine Hand benutzen kannst? Das Mindeste, was wir sagen. Welchen Sinn macht es, die Sunna wegzulassen und stattdessen eine Subha zu verwenden? Das ist das Mindeste, was wir sagen. Auch wenn man nicht einverstanden ist, wäre mit dem Hukum, dass eine Bid'a ist, aber wie dem auch sei, wir unterlassen es und machen es lieber mit der Hand, Alhamdulillah. Aber es ist wirklich abscheulich, ehrlich gesagt, abscheulich, dass manche Leute nach dem Salah haben sie dann diese Fuß eingeschlagen. Haben sie dann diese Ständer, wo diese Ketten gehängt sind, und dann fühlt sich einer immer verantwortlich, die Ketten zu nehmen und zu verteilen in der Moschee. Das ist also wirklich, also ich weiß nicht, wenn Abdullah Mas'ud sowas gesehen hätte, der hat noch weniger Schlimmes gesehen, hat schon den Leuten übel genommen, ja. Aber das ist wirklich so. Und dann betet man teilweise und wird einem an den Kopf geschmissen. Also ich mache keinen Spaß, das ist kein Übertreiben, ihr wisst es ja, das weiß ich, okay. Und oder überhaupt, dass man betet und dann wird es geschmissen. Der Khushu' ist weg. Ja, diese Erkan, wenn die in Gemeinschaft gemacht werden. Nach dem Sunna-Gebet, wenn du die Sunna praktizieren willst, machst du normalerweise Dhikr nach dem Salah, nach dem Fard-Salah. Und danach stehst du auf, deine Sunna zu beten. Entweder in der Moschee oder noch besser, wäre zu Hause. Das wissen wir, ja. Aber angenommen, du willst in der Moschee beten. Keiner kann dir das verbieten. Okay? Dann machen sie Dhikr in der Gemeinschaft. Und dann ist dein Khushu' flöten. Also du hast überhaupt nichts mit deinem Khushu'. Dein Gebet ist, kannst du gar nicht konzentrieren darauf. Plus, es führt dazu, dass man Hass empfindet. Warum Hass empfindet? Weil wenn jemand eine Bid'a macht, den können wir nicht lieben. Das ist der Grund. Und dann, Allah musta'an, wie dem auch sei, ist es einfach eine eine Sache, die der Sunna widerspricht. Ja. Dann, nach dem ganzen Azkar und nach den Ayat, die man gelesen hat, kann man Dua machen. Und zwar sagt man diesen Dua leise. Wenn man sagt leise, dann meint wir dieses, wie im Deutschen, flüstern oder ein bisschen lauter als das. Das meint man mit leise. Okay? Und wenn man nach dem Fardgebet Dua spricht, hält man dabei seine Hände nicht. Und der Grund ist, dass dies nicht über den Propheten s.a.w. überliefert worden ist. Wir haben drei Situationen, wenn wir sprechen über das Händeheben. Da gibt es drei Situationen. Die eine Situation ist, oder die eine Art ist, die Art, wenn es überliefert worden ist. Wenn es überliefert worden ist, heben wir die Hände. Ja? Wie beim Witr-Gebet, Hände heben, ist überliefert worden über Sahaba, dann können wir die Hände heben. Ja? Oder andere Fälle. Die zweite Situation ist, wenn es ausdrücklich überliefert worden ist, dass wir die Hände nicht heben. Und die Situation, oder, dass, wie in diesem Fall, unser Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat so oft mit den Menschen gebetet. Und kein einziges Mal ist überliefert worden, dass er die Hände gehoben hat nach dem Salah. Also können wir nicht sagen, wahrscheinlich hat er es trotzdem gemacht. Das geht nicht, ja. Umgekehrt muss der Fall sein, ja. Und die dritte Situation ist, dass nichts darüber überliefert worden ist, dann darf man die Hände heben oder braucht man die Hände nicht heben. Und zu den Situationen, wo man die Hände nicht hebt, gehört nach dem Fardgebet. Nach dem Fardgebet. Und wenn man sie ab und zu hebt, ja, nicht glauben, dass es eine Sunna ist, ab und zu, das heißt einmal in der Woche oder ähnliches, ja, dann ist es auch inshallah unproblematisch. Auf jeden Fall, es darf nicht zur Regelmäßigkeit werden. Was regelmäßig werden soll, sind die Sunnan. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, wenn man sich auf die Sunnan konzentriert, auf das, was der Prophet nach dem Salah an Adhkar aufgesagt hat, und sich einmal auch darauf konzentriert, diese Adhkar mit Bewusstsein zu sprechen und weiß, was man sagt, ja, und dabei demnächst, dann brauchen wir nicht mehr Neues erfinden. Ja. Also, Neues erfinden brauchen wir sowieso nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Gut, dann ist auch, wenn man diese Duas leise sagt, ist es auch viel näher dem Ikhlas. Viel näher dem Ikhlas. Und weiter weg von Ar-Riya. Ja. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, من نقل ذلك عن الإمام الشافعي فقد غالط فيه فيجب التقييد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وغيره. أزكت الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله زكت. فديس إمام الشافعي überliefert hat. Das heißt, dass sie irgendwie nach dem Salah gemeinsam Dhikr gemacht haben. فديس إمام الشافعي überliefert hat. Der hat sich in Bezug auf Imam Shafi'i geirrt. Und man muss sich an das halten, was über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert worden ist. Diesbezüglich und in Bezug auf andere Dinge. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Was euch der Gesandte gegeben hat, das nehmt an. Und was er euch verboten hat, dem enthaltet euch. Dem enthaltet euch. وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Und fürchtet Allah, Allah ist wahrlich streng im Bestrafen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Im Gesandten Allahs habt ihr wirklich ein schönes Beispiel für jeden, der nach Allah strebt, der sich Allah wünscht, Allahs Wohlgefallen wünscht, und den jüngsten Tag und Allahs Fried gedenkt. Was ist also einer Person, die sich von diesem abwendet und nicht liest, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Dhikr gemacht hat am Salah, und lieber es macht auf eine andere Art und Weise? Ja, das bedeutet, er möchte nicht dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam folgen in dieser Hinsicht. Weil es gibt keinen Grund, warum du es weglassen sollst. Kein Mensch zwingt dich, nach dem Fard aufzustehen und Sunna zu beten. Kein Mensch zwingt dich. Ja, nur die Leute. Man schämt sich. Ja, ja. Niemand zwingt einen, also auf Deutsch gesagt, ja. Die Leute schämen sich. Sie wollen lieber eine Bid'a machen, anstatt dass sie das Sunna folgen. Ja? Und übrigens ist eine sehr gute Art von Da'wah, wenn man also in solchen Moscheen ist und nicht aufsteht. Ich weiß, es gibt manchmal Konflikte. Das passiert, haben wir auch schon gehört, und passiert. Dann gibt es aber auch Lösungen dafür. Eine Lösung dafür ist zum Beispiel, dass man, es geht ja immer um das Dhikr nach dem Salah, richtig? Dass man zum Beispiel das Nafila-Gebet nicht mehr in der Moschee betet, sondern zu Hause betet. Da hat man zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Nummer eins, man ist dem Ärger aus dem Weg gegangen, weil keiner kann dir vorwerfen, dass du rausgehst, dann musst du sagen, ich bin sie zu Hause. Ja? Und der zweite Grund, die zweite Sache ist, die zweite Fliege, die man geklatscht hat, ist, dass man die Sunna zu Hause gebetet hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat uns beigebracht, dass das beste Gebet, was man verrichtet, ist das Gebet zu Hause, außer dem Pflichtgebet. Ja. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Hier machen wir kurz Pause und dann machen wir mit dem neuen Kapitel weiter. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Babun fi salat al-tatawwa. Jetzt kommen wir zum neuen Kapitel. Und zwar nachdem wir jetzt gelernt haben, wie das Gebet zu verrichten ist und was man macht, wenn man auch Sachen vergessen hat im Gebet und so weiter und so fort, gehen wir jetzt über zu den freiwilligen Gebeten. Und das gehört natürlich auch zur guten Anordnung der Gelehrten, des Fiqh und so weiter und so weiter. Und danach kommen sie dann erst nach ein paar Kapiteln zum Gemeinschaftsgebet und so baut sich das eine auf dem anderen auf. Wir sollten wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur uns die Fardgebete zur Pflicht gesetzlich gemacht hat, nicht nur die Fardgebete gesetzlich gemacht hat, sondern dass er auch uns freiwillige Gebete zur also gesetzlich gemacht hat. Und die freiwilligen Gebete gehören zu den besten Taten. Die freiwilligen Gebete gehören zu den besten Taten. Aber noch besser als dies ist zum Beispiel Dschihad oder das Streben nach Wissen. Ja? Aber je nachdem, jeder wie er kann, das ist eine wichtige Sache, jeder wie er kann. Wenn eine Person alt und schwach ist, werden wir ihr nicht sagen, geh zum Dschihad. Das macht, kann sie ja nicht machen. Ja? Und umgekehrt der gleiche Fall. Ja? Oder wenn eine Person kräftig und stark sagen wir eben, nee, unterstützt lieber die Muslime und verteidige die Muslime und kämpfe gegen die Ungerechtigkeit, ist besser, als dass du zu Hause zum Beispiel sitzt und viel betest nachts. Ja? Das ist zum Beispiel eine. Na, warum gehören die freiwilligen Gebete zu den guten Taten? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es regelmäßig gemacht hat. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, seid standhaft, ja, auf der Assalat al-Mustaqim, bleibt auf der Assalat al-Mustaqim, ولن تحصوا, und ihr werdet es nicht auf die vollkommene Art machen können. Oder ihr werdet es nicht auf die, das ist eine Art, wie man es übersetzen kann. Ja. وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةِ, und wisst, dass das Beste, die Besten eurer Taten sind das Salah. Und wisst, dass die Besten eurer Taten das Salah ist. Und der Hadith ist bei Ibn Majah und Al-Albani sagt, der Hadith ist sahih. Und der Grund ist, Wallahu A'lam, wie wir erwähnt haben, dass das Salah beinhaltet Koran lesen, Ruku', Sujud, Dua, sich erniedrigen für Allah subhanahu wa ta'ala, sich zu unterwerfen für ihn, Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe zu bitten. Dass man Allah als den größten Lob preist, dass man überhaupt Lob preist und dass man den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ausspricht. Also beinhaltet viele verschiedene Ibadat. Und vorher auch At-Tahara, eine Ibadat. Und nachher, Al-Dhikr, ja, und so weiter und so fort.